Heiße Scheiß. Ein Podcast über Kino, Kultur und Kokolores. Mit Hennes Bender. Bender.
Also mit mir, willkommen zur neuesten Ausgabe von der Heiße Scheiß. Und es ist, ratet mal wieder eine besondere Ausgabe, denn es ist eine Ausgabe, in der ab einem gewissen Moment gespoilert wird. Es geht um The Last of Us und ich freue mich, mit jemandem über diese Serie sprechen zu dürfen, von dem ich gar nicht gedacht habe, dass wir jemals darüber sprechen würden. Herzlich willkommen, Ariane Müller.
Hallöchen, Hennes. Spoiler, ich bin es wirklich.
Du bist Spoiler.
Mein BMW hat auch einen Tech-Spoiler. Wieso hast du gedacht, wir reden über Musical natürlich, weil du hast nie gedacht, dass wir über Zombies reden.
Ja, normalerweise, wenn wir uns treffen, also wenn ich mal zu euren Konzerten komme oder falls wir uns irgendwie Backstage bei irgendeiner, keine Ahnung, Mix-Shows oder sei es Kulturbörse in Freiburg oder sei es neulich in Hamburg, ihr habt da gespielt, ich habe da gespielt, dann sitzt man nachher zusammen und dann nerdet man, also wir nerden eigentlich immer sehr ab über Musik, ja.
Ja.
Also so weit, dass wir dann auch getrennt werden müssen. Also es gibt diesen Moment, wo wir, erstmal muss ich kurz sagen, für die zwei, drei Leute, die nicht wissen, wer du bist. Du bist, ich sag's jetzt mal vorsichtig, du bist die Blonde von Suchtpotenzial. Ist das, kann ich das
richtig,
so
richtig, ich bin die Unsympathische von Suchtpotenzial. Spoiler, war ein Witz. Nee.
Gar nicht. Habt ihr da eine Aufteilung, du und Julia? Habt
ja,
ihr da sowas?
Julia ist die sympathische Frontfrau und ich bin die unsympathische Bitch und so teilen wir das auf. Ich krieg dafür sehr viel mehr Geld als sie, was natürlich für mich ein okayer Deal ist, weil ich bin nicht so ein People-Pleaser. Genau, aber wir sind ein Comedy-Duo und wir nerden gerne mit Hennes Bender und zwar Julia mit ihm über Musical und ich mit ihm über Freddie Mercury eigentlich.
Das
sind auch so die Sachen, wo wir versinken in Fachgesprächen und dann sagt der Kneipenwirt jetzt bitte geht raus und redet da draußen weiter. Es
oder,
ist unangenehm.
Oder get a room wird ja auch gerne gesagt. Ne? Nehmt euch ein Zimmer.
Genau.
Und letzte Mal in Hamburg, weiß ich nur ganz genau, auf dem Rückweg zum Hotel, wir hatten zufälligerweise dasselbe Hotel, dasselbe.
Ja, genau, bitte, dass das jetzt nicht in eine komische Stimmung, Richtung geht, ja? Wir waren
nein,
kollegial, hatten wir zufällig dasselbe.
Also, wenn es etwas anzüglich wird, jetzt heute, jetzt hier bei diesem Gespräch, wundert euch bitte nicht, denn die Frau Müller ist so drauf und die Frau Gammes-Martin nämlich auch. Und deswegen liebe ich euch beide. Klingt wie Andrea Jürgens jetzt gerade. Und
ich liebe euch beide, Marianne und Michael.
Ich
das ist wieder
beide.
Schön mit euch.
Und genau, und das letzte Mal.
Du kannst uns aber nicht beide haben.
Nein, ihr mich auch nicht. Aber das
und ich liebe leider Pedro Pascal. Spoiler, um den geht's auch gleich.
Das ist aber ein großer Spoiler. Ich kenne sonst auch keine Frau, liebe Ariane, die Pedro Pascal mag. Also der Mann, also es ist wirklich, ich kann's ja verstehen. Er ist ja auch wirklich toll, muss man ja auch sagen. Aber kommen wir gleich drauf. Nee, nur das letzte Mal, als wir vom Hotel, vom Schmidt, im Foyer, ihr habt im Schmidt gespielt, ich war im Schmidtchen und also kleinere Location und wir sind auf dem Weg zum Hotel darauf gestoßen, dass wir über den Live-Aid-Auftritt von Queen gesprochen haben. Und ich dachte, nee, das müssen wir mal in Ruhe machen und jetzt nicht hier angeschickert, mitten auf der Reeperbahn zwischen den ganzen anderen professionellen.
Piep!
Ja. Und das machen wir nochmal. Wir reden irgendwann mal über Bohemian Rhapsody. Also, Suchtpotenzial, ihr seid jetzt auch schon ein paar Jahre unterwegs.
Jahrzehnte bereits. Wir sind richtig alte Hasen im Showgeschäft. Du, wir so lange wie der Schmickler, als der noch jung war, haben wir mit ihm damals in der 8. Klasse angefangen, Schülertheater. Nee, wir machen das schon 12 Jahre jetzt. Ja, das stimmt.
Ich habe neulich das Bild gesehen von euch und Wilfried Schmickler. In der Komödie war das wahrscheinlich, ne?
Ja, Schmickler. Ja, genau. Und natürlich, ja. Er steht da ja immer bereit, um uns die Welt
immer.
Zu erklären. Und ich habe gestern auch mit ihm Party gemacht in Ulm. Das ist aber schon wieder eine längere Geschichte. Da hat er im Ulmer Zelt gespielt. Und Herr Schmickler, das ist einfach so richtig gut, immer mit ihm 8 Bierchen zu trinken.
Ja, nur in Köln ist das Bier halt nicht so gut. Aber mit Wilfried ist auch, so von der Persona her denkt man immer so, oh mein Gott, aber er ist ja so, er ist ja total authentisch und er ist auch ein, wie ich auch oft festgestellt habe, ein totaler Nerd. Ich saß nämlich auch mal mit ihm. Nee, gar nicht wahr. Ich saß mit, jetzt ist ein bisschen Name-Dropping. Ich sag, wir reden gleich über Last of Us. Habt ein bisschen Geduld. Ihr merkt schon, das artet aus. Ich saß mit, pass auf.
Ob Kabarett oder.
Ich saß mit Purple Schulz vor der Comedia. Der war irgendwie bei mir beim Auftritt und wir haben nachher vorne gesessen und dann kam Wilfried vorbei und so, oh, der Purple! Und dann setzten wir uns dahin und nerdete Wilfried richtig ab. Also das ist wirklich, der ist hinter dieser Fasse, hinter dieser Aufhören, das schlägt wirklich ein riesengroßes Herz und er war auch bei euch.
Total.
Und er war auch bei euch dann beim Auftritt in Köln.
Er wohnt ja da um die Ecke und dann kommt eins zum anderen und gestern war er zum ersten Mal, dann war er in meiner Homebase, nämlich in Ulm, da bin ich dann hin und habe mit ihm noch ein paar Bierchen getrunken, aber jetzt genug von Köln. Wir reden denn jetzt mal über Zombies, mein Schätzlein.
Wer sind es denn Zombies überhaupt? Also pass auf, ich war total verwundert, als du gepostet hast. Ich weiß gar nicht mehr wo. War es Insta? War es Facebook?
Threads.
Auf Threads, genau, auf Threads. Auf dem guten Twitter war es. Oder auf X.
Twix.
jetzt sind wir schon im Spoiler-Bereich, aber ist egal. Du schriebst etwas über The Last of Us. Und ich so, wieso schreibt denn die Müller jetzt was über Last of Us? Ich hätte ja nie gedacht, dass du jemand bist, also nicht, dass du nicht Fernsehen siehst, aber The Last of Us ist doch schon ziemlich speziell. Wie bist du denn dazu gekommen, das zu sehen?
Ja, ich wurde tatsächlich da reingezogen. Also meine Tochter, die wohnt hier bei mir unterm Dach, die ist 25 und die hat damals vor 2 Jahren, als die erste Staffel rauskam, die studiert Biologie, ne? Und ist ganz viele Bio-Nerds und die interessieren sich natürlich für Pilze und Spiele. Nee, keine Ahnung, es ist so eine Naturwissenschafts-Nerd-Abteilung so. Ja, und die waren irgendwie auch so drauf. Sie hat dann auch, ich habe schon Pedro Pascal irgendwie auf dem Schirm gehabt. Ich wusste nichts davon. Und dann hat sie halt so, oh mein Gott, das ist jetzt voll geil, das schaut sie sich so an. Und dann habe ich da mit einem Auge so hingeguckt und dann hat sie mich so extrem reingezogen. Am Anfang war ich, das ist überhaupt nicht mein Ding, ich spiele keine Spiele, ich habe auch nichts mit Zombies und so am Hut, aber das war halt diese Welt fand ich halt krass, diese Dystopie, diese Vorstellung, die Pflanzen und überwuchern alles und diese Zombies und dann Survival fand ich mega krass und dann bin ich da so, das war noch diese Zeit, als wirklich jede Woche nur eine Folge kam, wo man wirklich hinterher eine Woche drüber gesprochen hat, das hat richtig, richtig Bock gemacht. Ich war voll drin und irgendwann gehe ich rüber und mein Nachbar sagt dann, weiß doch eh schon jeder, wie es ausgeht und so. Und dann erst habe ich gecheckt, dass das ein Computerspiel war und er hatte das halt durchgespielt. Also ich weiß, ich war wirklich so, ich wusste nichts, aber die Serie, die erste Staffel, die war so fucking gut. Ja. Und das Verrückteste fand ich, dass sie immer wieder die Menschen, Protagonisten töten, also sterben lassen, die du ins Herz geschlossen hast und das hat mich als so Theaterfrau, wo du eigentlich, du baust ja eine Figur auf, um dann da runter zu frühstücken. Du würdest doch nicht einen Protagonisten aufbauen und dann wegkillen. Und das hat mich kaputt gemacht. Da dachte ich mir, what? Was ist mit euch los? Und schon da, also der Drehbuchautor, habe ich schon da gedacht, oder die Autoren, ich werde euch noch verprügeln. Und jetzt, was du gelesen hast auf Threads, war nämlich zweite Staffel, wo ich geschrieben habe, ich werde jetzt persönlich den Drehbuchautoren umbringen oder sowas, habe ich, glaube ich, geschrieben, weil ihr wisst, was passiert, also wenn ihr es nicht wisst, eben in Staffel 2 wird's so scheiße, buh.
Das heißt, du hast also so Serien auch wie Game of Thrones oder auch wie The Walking Dead, das ist an dir vorbeigegangen. Das heißt, du bist...
Habe ich alles nicht gesehen.
Das heißt, du bist jetzt...
Ich spiele immer Jazz, ich habe keine Zeit für Serien. Ich wurde da reingezogen und dann
du bist das!
Nein, aber ich habe auch hohe Suchtpotenzial, lol. Nein, aber ich meide tatsächlich spannende Dinge, weil ich bin halt extrem... Weil ich habe wirklich nicht die Zeit dauernd, mir irgendwas anzugucken. Und dann denke ich mir, wenn ich dann so angefixt bin.
Aber was hatte ich denn da jetzt festgehalten? Jetzt muss ich wieder investigativ Markus Lanz-mäßig fragen, Frau Müller, was hat Sie denn da gefesselt jetzt bei
Ja, Markus, das hat mich ja gefesselt. Ja.
Aber was war es wirklich nur der Pedro, der Pascal oder war es noch was anderes?
Nein, nein, also überhaupt nicht. Also der Pedro, den finde ich sympathisch, aber der hat mich jetzt nicht so, ich habe auch nicht so Daddy-Issues hier, muss ich sagen. Also ich finde den echt gut und sympathisch, aber das macht mich jetzt nicht mega hot. Ich fand eher diese Welt, diese Idee von dieser Apokalypse und dann wie die nach 20 Jahre überwachsenen, diese Städte, das hat mich total fasziniert, das finde ich auch sehr gut gemacht, also diese, ich weiß nicht, ist das KI, haben sie das aufgebaut aus Holz, ich weiß es nicht, ist mir auch scheißegal, es sieht voll geil aus und dann diese Vorstellung, wie komme ich da selber klar? Gar nicht. Nein, also ich bin jetzt nicht so der Survival-Typ. Aber die Vorstellung, in so einer Welt dann da rumzuirren, was machst du da, was suchst du da, wo kriegst du jetzt noch Benzin her. Und dann natürlich, dass sie immer wieder in so einem Musikgeschäft so eine Gitarre finden. Ja. Und es gibt ihnen dann Hoffnung. Das hat mein Herz erwärmt. Also ich finde diese Parallelgeschichten, auch zum Beispiel diese beiden Prepper da in der ersten Staffel, diese beiden,
Folge 3.
Die sich da so einbunkern. Ja. Genau. Total gut einfach diese, wie die da leben, jahrzehntelang abgeschottet. Total spannend.
Wir Gamer reden davon Sidequests, muss ich dazu sagen. Ich habe das Spiel nicht gespielt, ich habe aber mitbekommen, als es rauskam und mein lieber Freund Gary Streberch, mit dem ich kurz vorher noch telefoniert habe, weil er hat noch ein paar Fakten rüberwachsen lassen, auch jetzt gerade zur zweiten Staffel, der hat da damals gesagt, Hennes, spiel das nicht, das ist nichts für dich. Du bist ein Schisser, ich habe aber mitbekommen, um was es ging und auch um die ganze Kontroverse über den zweiten Teil von Last of Us. Da reden wir gleich nochmal drüber. Also es gibt zwei Zielgruppen für so eine Serie, für eine Adaption eines Videospiels oder auch einer Buchreihe, einer Comicreihe. Das sind die Leute, die das Spiel wirklich aufgesogen haben, die jetzt sehen wollen, wie das Spiel, was sie bereits gespielt haben, filmisch umgesetzt ist. Und dann gibt es, und das haben die Macher natürlich oder müssen sie auch auf dem Schirm haben, die Leute wie dich, die überhaupt keine Ahnung haben, was da auf sie zukommt. Ja, und deswegen war es ja auch bei Game of Thrones so, als dann diese richtig brutalen Sachen passiert sind und die überraschenden Sachen wie zum Beispiel The Red Wedding, du hast es nicht gesehen, deswegen brauche ich dir auch nicht zu spoilern, wer es gesehen hat, weiß genau Bescheid. Da saß man da und ich wusste es auch nicht, was passiert und sagte so, oh mein Gott, was macht ihr da jetzt gerade? Und da war The Last of Us doch sehr voll von diesen Momenten.
Ja, das muss ich sagen, das ist halt echt verstörend und es zieht sich ja so durch, dass du einfach immer die Menschen dann verlierst, die du brauchst. Also das ist ja wirklich untypisch. Also ich sag mal so, wenn du dann so wie ich früher mal Serien geguckt hast, da hast du schon Protagonisten und die bleiben. Also da stirbt vielleicht ja mal der Briefträger, weiß ich nicht. Du kannst nicht den Main-Character.
Was hast du denn für Serien geguckt?
Ja, Briefträger-Serien.
Neues aus Uhlenbusch und sowas.
Also Briefträgersendungen, das war so mein Ding. Also eigentlich nur Deutsche Post. Nee.
Ja, das ist auch ein sehr, sehr verkanntes Genre, finde ich. Briefträgerserien, ja. Das ist
ja, bist
so
du da nicht so in? Da würde ich gerne mal mit dir eine ganze Folge lang drüber sprechen.
Können wir gerne. Die Christel von der Post. Vielleicht gibt's sowas, ja.
Ding, dong.
Hallo, ich bin's. Wieso liegt denn hier Stroh rum?
Weißt du,
ja,
so?
Klar, ich weiß Bescheid.
Ja, so eine Art von Briefträger.
Ich weiß Bescheid, ja. Ach, jetzt sind
die
wir
Hausfrau.
Da schon wieder.
Wartet schon in der Küche auf den Briefträger. So eine Art von...
Ariane, bitte.
Ja, okay. Ariane, ich dachte, durch den schwäbischen Dialekt kann ich doch Sexualität dann wieder ablöschen, wenn ich was Sexuelles
das
sage.
Stimmt.
Aber auf Schwäbisch dann ist es für die Leute okay.
Okay, gut. Okay. Kommen wir wieder zu Last. Aber es ist so schön, weil normalerweise ist es ja immer so, der Bender ist immer dieser alte Sabberner Sack. Weißt du, so dieser... und dann kommt Wilfried um die Ecke und sagt, aufhören! Nein, ist Quatsch.
Also schön, auf!
Ihr merkt, mit wem ich jetzt... Also so geht's jetzt auch weiter. Also, die erste Staffel The Last of Us hast du überlebt, ja?
Mit und ich habe es geliebt und ich habe ständig dazu getwittert. Da war ich noch bei Twitter. Ich habe die ganze Woche dann mit meiner Tochter und ihren Freunden drüber gesprochen, mit dem Nachbarn. Ich fand es eine richtig schöne Zeit. Ich war ultra sad, als die Staffel vorbei war und als es hieß, 2 Jahre warten, dachte ich mir, nein, wie wär's mit als Kompromiss 1 Jahr? Also ich war wirklich voller Vorfreude und als es dann hieß, es geht weiter, da dachte ich mir, na, geil. Und dann war tatsächlich bei mir die Enttäuschung groß. Die zweite Staffel, finde ich, überhaupt nicht auf demselben Level. Ich weiß nicht, wie die sonst so aufgenommen wird, da ich ja kein Nerd bin.
Ja.
Kann ich nur sagen, was ich selber finde. Ich finde es in vielen Bereichen enttäuschend.
Was findest du denn jetzt enttäuschend? Ich glaube, so langsam, aber sicher kommen wir jetzt in Spoilerbereich. Aber was du jetzt nicht versucht, ob diese 2 Jahre zu überbrücken, zu sagen, vielleicht setze ich mich doch mal hin und nehme den Controller in die Hand und spiele mal das Spiel.
Ich wüsste ja nicht mal, was für ein Spiel, wo finde ich
das Spiel? Das Spiel heißt The Last of Us. Auch.
Ja, schon, also, aber weißt du, welche Art von, da brauche ich doch auch ein, weiß ich nicht, eine Playstation oder sowas.
Genau.
Was brauche ich dazu? Ja, das habe ich alles nicht. Und das will ich auch nicht, weil ich habe schon Keyboards und Gitarren. Ich muss genug andere Spiele machen. So. Ich will nicht, ich bin überhaupt nicht, über Tetris bin ich nicht hinausgekommen.
Ist auch ein schöner Film übrigens, Tetris. Kann ich dir auch sehr empfehlen. Mit Taron Egerton auf Apple Plus. Das ist die Geschichte von Tetris. Ist ein interessanter Film.
Und wer spielt den langen Block?
Das ist John Turturro. Das ist der lange Block und Danny DeVito ist dieser kleine Einzelne, glaube ich.
Ah ja, der kleine Klotz, so, ja.
Genau, nee, cool. Da geht es darum, wie das Spiel in Russland entstanden ist und wie, Nintendo sich das quasi gekrallt hat. Also Videospielverfilmungen sind ein Thema für sich. Und jetzt komme ich auf den Punkt, auf den ich kommen möchte. Siehst du denn, du merkst, der kleine Journalist, der kleine Schülerzeitungshennis, der kommt in mir durch. Siehst du denn The Last of Us als eine Art feministische Geschichte oder ist das nicht so das, wo du sagst, das ist jetzt das, weswegen du da auch dran geblieben bist?
Also unter dem Aspekt habe ich es auch eigentlich nicht betrachtet, weil es ist jetzt nicht wirklich eine feministische Geschichte. Ich meine, vielleicht wird sie das in dem in der zweiten Staffel, die ich dann nicht mehr mag. Mhm. Nein, also ich finde, es ist eher diese Tochter-Vater-Beziehung ist halt spannend, die sich da ja so entwickelt in der ersten Staffel. Und wie gesagt, ich glaube, das löst bei vielen Girls tatsächlich so ein bisschen Daddy-Issues aus. So dieser Typ, der sich um dich kümmert und dir im Zweifelsfall irgendwie den Arsch rettet und irgend so ein Pilzbiest den Kopf wegbläst. So, das ist halt eine schöne Vorstellung. Gibt ja viele Scheidungskinder heutzutage. Und mit dem jungen Mädchen sich zu identifizieren, ist jetzt, da finde ich es halt erstaunlich, wie hart und wie fit sie ist sozusagen. Da denkt man sich, mein Gott, also man guckt ihr gerne dabei zu, wie sie da kriecht sie durch die Rohre und man denkt man sich, mein Gott, da wäre ich jetzt schon hängen geblieben an diesem Zaun. Nein, also ich find die beiden interessant als Konstellation und das macht schon, glaube ich, was mit einem. Vielleicht identifizierst du dich da eher mit dem Pedro, wie heißt der, Joel heißt er ja in der Serie. Ist das für dich eine Identifikationsperspektive, dass du sagst, ich bin dieser Typ, der das kleine Mädchen rettet, oder?
Nee, das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube weder noch, also ich verstehe das mit den Daddy-Issues, also mit den Daddy-Issues sind jetzt nicht Vaterkomplexe, das ist, oder kann man das so sagen? Ich weiß nicht, wie man das jetzt übersetzen würde.
Ist es ja eher so, dass du einen Typ auch irgendwo hot findest, der so kümmerig ist, der so ein bisschen älter ist und dass du sagst, die Vorstellung finde ich, also schon auch auf eine sexuelle Art, dass man sagt, dieser Typ soll immer mich beschützen, so Daddy, so.
Aber es ist kein Sugar Daddy. Das ist nicht Sugar Daddy, das ist was
anderes. Nee, das ist Knarren-Daddy, würde ich sagen.
Das ist Knarren-Daddy. Schnurrbart-Daddy auf jeden Fall. Pedro Pascal ist auf jeden Fall jemand, der mit Schnurrbart gut aussieht. Das sind nicht so viele Männer, wie ich finde. Außer noch Freddie Mercury und vielleicht noch Ryan Gosling. Erstaunlicherweise habe ich jetzt weder ein Gefühl für die Ellie noch für ihn. Ich finde, dass die Chemie der beiden unheimlich gut ist. Und es gab einen großen Aufschrei, als es hieß, dass Bella Ramsey die Ellie spielt, weil das Internet ist auch voll mit Vergleichen. Die sieht im Videospiel ganz anders aus und die sieht so aus und der sieht aber das. Und wo ich dann denke, so, ja, das ist aber alles nicht jetzt eure Entscheidung. Die wissen schon ganz genau, warum sie Bella Ramsey und Pedro Pascal zusammenstecken, weil die zusammen eine unglaublich tolle Chemie haben. Das ist total glaubwürdig.
Total, ja.
Du hast wirklich das Gefühl, da sind Emotionen und gerade in der zweiten Staffel passieren da Sachen, wo du denkst, oh bitte, bitte, bitte nicht. Aber das ist, hattest du also Bella Ramsey auch vorher nicht auf dem Schirm?
Nee, gar nicht. Und auch Eden nicht. Wie gesagt, ich finde aber beide sind so gut gecastet. Zum Beispiel, ich finde bei ihm ist ja auch, er ist ja nicht wirklich so hot im Sinne von so ein gelackter Schönling. Eben im Gegenteil. Er sieht ja so verwegen aus und auch so abgefuckt so, dass, und auch so, ja, er ist ja auch alt und alles. Du glaubst ihm, dass er seit 20 Jahren jetzt irgendwie in der Zombie-Apokalypse lebt sozusagen. Ja. Weil hättest du da jetzt irgendwie Ryan Gosling, weißt du, alle finden ihn hot, das bringt ja nichts in dem Fall. Der muss ja, und das glaubt man ihm halt. Und auch sie, finde ich, spielt das echt so, dass sie so klein, sie ist noch so klein und jung, aber schon so hart und verbittert, weil sie auch in dieser scheiß Welt erlebt. Ich finde, das musst du ja erstmal spielen. Also finde ich schon ganz groß. Also
ja.
Und diese Beziehung, die sich so langsam annähert und dann, je mehr sie erleben, dass du dann echt am Ende der ersten Staffel denkst, okay, die beiden haben sich jetzt da so irgendwie gefunden in dieser beschissenen Welt und dann sind sie da angekommen. Also das war echt schön, diese Zeit vor der zweiten Staffel.
ja, nun gut, aber das ist Serie hält sich schon relativ genau an das Spiel, beziehungsweise die erste Staffel ist der erste Teil. Die zweite Staffel ist der erste Teil des zweiten Teils. Der ist, also das zweite Spiel, The Last of Us, ist ziemlich genau auch eingeteilt in zwei Teile. So, und da macht jetzt die zweite Staffel einen sehr großen Unterschied, aber auch das ist was den normalen, du bist ja, wie gesagt, bist ja auch völlig unbeleckt. jetzt hab ich was Versautes gesagt, juhu.
Daddy, stop it.
Und das interessiert ja auch den normalen Zuschauer, die normale Zuschauerin absolut null, was da jetzt verändert worden ist oder dass sie eigentlich so aussieht wie sie und nicht so wie sie. Und deswegen muss man auch sagen, dass diese Property, also dadurch, dass sie das Videospiel machen dürfen, dürfen sie ja auch eigentlich machen, was sie wollen. Aber sie sind trotzdem ist es so im Internet, dass die Unterschiede und die Sachen, die anders sind als im Videospiel, die werden so gehatet, anstatt mal zu sagen, Leute, die Sachen, die jetzt in dem Videospiel, in der Fernsehserie drin sind, die vorher nicht in dem Videospiel drin waren, ja, die solltet ihr doch eigentlich feiern, weil das ist doch eigentlich der Plus, das Plus. Weil wenn ihr das Videospiel nochmal spielen wollt, dann hindert euch ja niemand dran. Es hindert übrigens auch niemanden daran, sich das ganze Spiel auf YouTube anzugucken. Das ganze Spiel ist komplett durchgespielt. Du kannst dir das auf YouTube in weiß nicht, 10 Stunden oder wie lange das ist, angucken. Aber die Serie ist halt etwas, was halt auch normal sterbliche Konsumenten wie dich oder mich auch abholen muss.
Ja, absolut. Und ich glaube, ich bin ja der beste Beweis dafür, dass es halt funktioniert. Völlig aus dem Nichts da reingezogen zu werden durch, ich sitze in meinem Studio und will eigentlich irgendwas Sinnvolles machen und höre andere Menschen eine Sendung gucken. Interessant, ich bin voll drin gewesen. Und ich muss halt sagen, wie gesagt, Joel ist so sympathisch und man will ihn halt, man will nicht, dass er stirbt. So, Spoiler, er stirbt. Die lassen ihn einfach sterben. Und ich weiß noch, dass ich, das war die erste Folge, da ist er, glaube ich, noch da, genau, in der zweiten oder dritten stirbt er dann. Und so eben meine Tochter,
ja,
Lulu.
Warte mal, Augenblick, bevor du weitersprichst, ich muss mal eben kurz. So, wenn Sie das jetzt hören, sind Sie bereits gespoilert worden, denn Frau Müller hat nicht abgewartet, bis ich die Tröte hier gemacht habe. Also, deine Tochter Lulu hat was gemacht?
Ist aufgestanden, wutentbrannt und hat das Zimmer verlassen. Hat gesagt, jetzt reicht's mir, ihr könnt mich alle am Arsch lecken, fuck the police, ist rausgegangen, weg, so. Und ich saß so da und dachte mir auch so, ja, das wollt ihr mich verarschen? Das kann ja wohl nicht euer Ernst. Also, ich war auch echt angepisst, hab aber weitergeguckt und, ja, sie hat es dann auch widerwillig auch weitergeguckt. Es gibt ja dann auch noch so eine Rückblende. Ja, Spoiler. Also wir müssen da schon oft drüber sprechen. Das ist dann auch schon nochmal nice. Aber es ist einfach super hart, den sympathischen Protagonisten sterben zu lassen. Das kannst du eigentlich nicht bringen. Und es ist aber so. Und so ist halt dieses Spiel angelegt. Klar, verstehe ich auch. Da wechselt dann ja tatsächlich der Mensch dann die Spielfigur oder so. Und ich meine dann
ganz
am
genau,
Ende,
ja.
Spoiler, Doppelspoiler, da passiert ist ja, Ellie stirbt ja auch noch, okay, oder so das, fast, keine Ahnung. Also das ist halt so das Prinzip, dass das, immer die Menschen sterben.
Na ja, gut, das ist halt auch, es spielt in einer Postapokalypse, in einer Dystopie, in einer Pandemie, wo man sich das also als normaler Mensch gar nicht vorstellen kann, was in einer Pandemie, weil wir hatten ja sowas noch nie wie eine, obwohl, Moment mal, jetzt überlege ich gerade, doch, sowas Ähnliches. Naja, aber auf jeden Fall spiegelt das ja auch so ein bisschen, das ist ja das Tolle an dieser Serie, dass die halt auch unsere Realität widerspiegelt, dass eigentlich gezeigt wird, was passiert, wenn eine Gesellschaft komplett zusammenbricht und wie die Menschen dann miteinander agieren und was dann halt passiert. Und der Tod von Joel in der zweiten Folge, das passiert übrigens im Spiel auch relativ genau zeitgleich am Anfang des Spiels. Deswegen waren viele damals auch geschockt, als sie das Spiel gespielt haben. Dieser Tod führt ja dazu, was Ellie danach macht. Die hat ja eine neue Aufgabe. Ja, sie rennt ja nicht nur rum und sucht irgendwie einen sicheren Ort, wo sie bleiben kann, sondern sie hat ja dann die Aufgabe, Joel zu rächen.
Und das, finde ich, macht aber auch das einen großen Unterschied auf. In der ersten Staffel, da haben die, finde ich, ein ehrenwertes Anliegen, ja. Sie ist immun, sie steht ja dafür, dass sie vielleicht die Lösung der Probleme ist, wenn man da diese Pilzseuche dann mit ihrem Immunitätsstatus da irgendwie besiegen kann. Das heißt, die beiden wollen ja nichts Geringeres als die Welt retten und entwickeln noch so eine schöne Vater-Tochter-Beziehung. Also da guckt man ja wirklich gerne zu und denkt immer, hoffentlich schaffen sie es. Genau, in der zweiten Staffel ist es halt einfach was total Destruktives. Sie will losgehen, um ihn zu rächen, also einfach noch mehr Hass und Gewalt. Und ich meine, wir wissen ja dann auch alle, dass die Frau schon einen Grund hatte, auf Joel doch etwas angefressen zu sein, sage ich jetzt mal vorsichtig, sozusagen. Also das ist halt unfassbar negativ dann. Diese positive Mission, finde ich, ist halt weg. Und dann wird es halt alles so negativ, alle Figuren. Dann wird es auch so verworren mit, wie viele Gruppen, verfeindete Gruppen gibt es denn da noch? Eine Sekte, hier noch eine Armeefraktion, da im Gebüsch liegt noch einer, der ist aber ein Einzelkämpfer. Plötzlich können die Zombies können auch irgendwie mehr. Die lauern jetzt auch. Dann denke ich mir jetzt, Leute, er bringt mich durcheinander. Also ich finde es halt, den Zauber der ersten Staffel hat es halt komplett verloren. Wie gesagt, es mag in dem Spiel durchaus Sinn machen, aber jetzt so aus Perspektive des Zuschauers denke ich mir halt, wow, ich weiß nicht, ob ich noch für Ellie bin, wenn sie einfach nur die ganze Zeit irgendwelche Menschen tötet.
Aber findest du das nicht total herausfordernd, dass du eine Serie guckst, wo du sagst, ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich dieser Person vertrauen kann, weil der Moment war ja schon in der ersten Staffel, als Joel sich entschieden hat, etwas zu tun am Ende der ersten Staffel, wo man sagt, oh, da, warum macht er das denn jetzt? Warum, ne? Also als er dann, wir sind ja jetzt...
Ja klar, aber da kann man es noch so moralisch rechtfertigen. Du sagst halt, er macht es irgendwie aus Liebe, er will sie retten. Natürlich darf er nicht einfach irgendwie das komplette Krankenhauspersonal zerhackstückeln, aber...
Hat er gemacht.
Genau, die Motivation ist halt irgendwie, dann noch jemanden zu retten. Während als sie dann losgeht, dann da ist ja nichts mehr. Sie könnte ja auch sagen, okay, scheiße, er war mies, sie waren mies, alle tot. Mhm. Jetzt versuche ich mal nach vorne zu blicken, zumal sie ja mit ihrer Freundin und so jetzt auch irgendwie, ja, wie gesagt, natürlich macht es keinen Sinn, dass sie irgendwie sich jetzt zur Ruhe setzt und eine Doppelhaushälfte kauft, vom Spielcharakter her. Aber die Motivation finde ich halt zu negativ, um sie anzufeuern. Wie gesagt, dann wird natürlich ihre Freundin, wie heißt sie, die wird da, die ist dann tatsächlich auch eine neue Sympathieträgerin. Also mit der bin ich dann irgendwie schon eher auch warm geworden. Aber ja, da trotzdem, ich kann verstehen, wer da das Zimmer verlässt und sagt, kein Bock mehr auf euren Pilzscheiß, ey, ganz ehrlich.
ich bestelle mir jetzt eine Pizza Fungi, so aus Rache an allen hier. Aber das ist genau, ich finde, das ist genau die Kunst an diesen neuen Serien und auch bei so Serien wie bei einer Serie wie zum Beispiel auch Breaking Bad, ist, dass du einen Protagonisten hast, der eigentlich gleichzeitig auch ein Antagonist ist. Das heißt, du kannst eigentlich gar nicht für ihn sein, weil er so schrecklich ist, weil du so schlimme Sachen machst. Und genau das ist der Moment, wo du denkst, so, was würde ich denn jetzt machen in dem Moment, wenn ich in einer solchen Extremsituation wäre? Für was würde ich mich dann da jetzt entscheiden? Und ich glaube, das ist das, was ich so toll finde, dass ich da so gefordert bin, dass ich nicht sage, hey, das ist jetzt Batman und ich bin immer für den und sage, hey, jetzt macht er gerade wirklich was, wo ich sage, oh, das ist jetzt aber, da muss ich jetzt aber wirklich mal den Raum mal kurz verlassen.
Ja, okay, aber bei Joel, finde ich, funktioniert es schon auch, dass er schreckliche Dinge tut und man bleibt aber schon dabei.
Warum funktioniert das bei Joel? Warum funktioniert das für dich bei Joel? Das kann doch nicht nur an dem Spiel von Pedro Pascal liegen. Das muss doch auch noch um was anderem liegen, an der Figur.
Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist diese die Motivation von ihm. Das ist ja dieses auch dieses typische, irgendein Mann wird so Rambo-mäßig, er verliert seine Familie und dann hat er so diese, jetzt muss ich irgendwas machen. Und wenn du diese Motivation als gut praktisch erachtest, dann verzeihst du ihm alles, was er auf dem Weg macht. Und ich meine, das ist ja oft wirklich schrecklich. Ja. Aber bei ihr ändert sich halt die Motivation. Sie will ja auch sogar erst los und sich selbst opfern. Mhm. Sie ist ja bereit, sich zu opfern für die Rettung der Welt, sozusagen, hier nimmt meinen Körper und holt da das Gegengift raus, sozusagen. Also total positiv. Und dann, wie gesagt, dann schwingt es bei ihr ja auch um zu, okay, ich will ihn rächen, die sollen alle sterben, obwohl die halt genau dasselbe Anliegen haben.
Aber ich habe das wirklich interpretiert, also klar, Joel ist der gebrochene Held, also der auch in ihr natürlich auch seine eigene Tochter sieht, die er verloren hat, aber bei ihr diese ganze Motivation, dieses ganze Wechselbad, was Bella Ramsey auch unfassbar gut darstellt, finde ich, ist auch schon so eine Art Pubertät einfach, die sie durchmacht, so dieses ganze Auf und Ab, dieses sich selber in Frage stellen, dieses sich selber finden, die Neugier, auch die Sexualität, die sie ausprobiert, auch mit den Drogen und so weiter. Das ist doch eine eigentlich, wenn man sich überlegt, eine ganz normale pubertierende junge Frau, oder nicht?
Ja, na klar, da bin ich aber auch noch voll bei ihr. Aber das ist ja, also das wird ja in der Rückblende gezeigt, wie sie praktisch da pubertiert und er ist dann überfordert und so. Das finde ich auch nice und das finde ich auch gut gezeigt. Wie gesagt, ich meine, ab dem Punkt, wo halt er dann quasi tot ist und sie diesen Rachefeldzug startet, da, wie gesagt, finde ich, für mich ist halt so, oh, come on. Mhm. Das ist einfach so nicht mehr eine positive Geschichte, die mich jetzt abtönt. Ich meine, ich gucke trotzdem weiter, ja, fuck it, so, ich mag trotzdem, und auch dieses Verworrene mit den 1000 Gruppen, vielleicht muss ich da nochmal in Ruhe durchschauen, weil irgendwann dachte ich mir auch so ein bisschen, was ist jetzt hier diese Freaks mit der Sekte, die da so pfeifen, ey, was geht mit denen ab? Und dann hier ist wieder einer da. Also wird irgendwann sehr unübersichtlich, finde ich, was für Gruppen es jetzt alles gibt. Das ist natürlich am Anfang schön einheitlich. Da hast du halt diese Zone, Militär und die Pilzbiester und dann müssen sie da halt durch.
Aber es ist halt eben nicht, aber es hat unsere tatsächliche Pandemie ja auch gezeigt, ist, dass es diese Gruppen eigentlich, dass man diese Gruppen nicht aufteilen kann. Nicht sagen, das sind die Guten und das sind die Bösen. Da sind ja unheimlich viele Grauzonen und da gibt es die Leute, wo man jetzt diese Sekte sieht, das sind halt die Religiösen, da spielt auch irgendwie Esoterik mit. Da gibt es die Militärischen. Ich meine selbst die Figur von Jeffrey Wright, Die ändert sich ja unmittelbar. Das war ein Moment, mit dem ich nicht gerechnet habe, wenn er diese Granaten dann in den Wagen reinschmeißt und seine eigenen Leute dabei
killt. Ja, das finde ich auch krass. Ja.
Das sind aber auch die Momente, wo ich denke, oh mein Gott, ich muss das unbedingt weitergucken.
Ja, und ich bin ja auch, wie gesagt, ich bin halt unglücklich mit der Entwicklung in der zweiten Staffel, aber wie in jeder guten Trilogie ist ja die dritte Staffel löst alles auf und den Schmerz, den du in der zweiten hast, lässt sie dich vergessen. Also ich hoffe, dass der dritte Teil, also dass der zweite nur dafür da ist, um uns halb zu zersägen und in der dritten wird dann alles wieder gut, hoffe ich. Wie gesagt, im Moment bin ich durch den immer noch der Schmerz der Protagonistenwende, da bin ich noch nicht, wie gesagt, vor allem zweite Staffel, wenn du jetzt sagst, naja, ich weiß ja nicht genau, ich habe es jetzt so interpretiert, dass Ellie jetzt auch tot ist und dann denke ich mir halt, dann muss halt eigentlich Dina weitergehen, so, keine Ahnung. Aber vielleicht kommt es auch anders, du scheinst da Informationen zu haben, die ich noch nicht habe.
Ja, ich erkläre dir jetzt...
so wie mein Nachbar.
Ich erkläre dir jetzt hier mal kurz das Prinzip des Cliffhangers, von dem du vielleicht schon mal gehört hast. Pass auf, das ist jetzt kein großes Spoilern, aber ich versuche dir ein bisschen Hoffnung zu geben. Der erste Teil des zweiten Teils von The Last of Us, The Last of Us 2, so, den spielst du, nachdem Joel gestorben ist, ja, spielst du als Ellie, ja, das ist ganz klar. Das sieht man jetzt auch in der Serie. Da kamen viele männliche Gamer nicht mit klar, dass sie jetzt auf einmal ihr männlicher Held, den sie spielen konnten, weg war, tot war, der war weg, den konnten sie nicht mehr spielen und mussten halt dieses Mädchen spielen. Dann hat dieses Mädchen auch noch eine lesbische Beziehung angefangen, ja, da kamen auch, natürlich auch viele Männer nicht mit klar, so. Dann passiert das, was wir jetzt also gesehen haben, beziehungsweise die Geschichte ist hier ein bisschen mehr verwoben, aber dann gibt es einen Bruch in dem zweiten Teil, in dem du nämlich dann nicht mehr die Ellie spielst, sondern, Achtung, die Abby. Du kannst nicht anders, du musst die Abby spielen. Und das war ein Riesendrama für Leute, die auf einmal die Gegenseite spielen mussten. Das heißt, du musst diese Geschichte durchleben mit der Antagonistin.
Interessant.
Das ist jetzt nämlich interessant, weil das Letzte, was wir sehen, ist ja, wie sie da steht an dem auf diesem Balkon an dem Stadion, guckt runter, ja, und sieht, wie da alles aufgebaut wird in Seattle. Das heißt, sie ist schon...
Ja, genau.
Ein hohes Tier.
Aber da ist wieder ein Zeitsprung.
Da ist wieder ein Zeitsprung. Die lassen sich jetzt natürlich alles offen und lassen so Leute wie dich, die keine Ahnung haben, so ein bisschen in der Luft hängen. So soll es aber auch sein, weil du sollst ja auch die dritte Staffel sehen.
Und die schaue ich mir auch an und ich finde es auch spannend. Klar, vielleicht haben sie deswegen halt auch die lesbische Beziehung reingeschrieben, damit, wenn du aus der Perspektive, die Gamer sind ja eher so... männlich, verstehst du?
Die ist drin.
Genau, aber dann knutschen die eher mit einer Frau. Das ist ja für die natürlich vielleicht besser, dass die praktisch die Perspektive, weil sonst müssten sie ja, wären sie ja aus ihrer Perspektive total gay, verstehst du?
Ja, das stimmt, das kann auch sein. Aber das ist natürlich, wo ich dann...
Oder meinst du, dass die so abgefuckt sind, dass sie sagen, wir können nicht... aus einer Perspektive von der Frau mit einem Mann rummachen, weil dann die männlichen Gamer aufhören zu spielen, weil sie sagen, weil sie homophob sind.
Ne, oder weil sie denken, scheiße, jetzt kommt gleich meine Frau rein und ich muss hier knutschen und so mit einer anderen Frau. Na, das sind also so Sachen, da müssen wir uns ja gar nicht mit beschäftigen, weil wir
aber es ist interessant, muss ich mal googeln.
Ja, es ist interessant, aber ich finde, man ist schon gezwungen zu abstrahieren, indem du einfach gezwungen wirst, auf einmal eine ganz andere Person zu spielen. Stell dir mal vor, du guckst Star Wars und siehst auf einmal den ganzen Film aus der Perspektive von Darth Vader. Und denkt man so, was ist? Das hat viele, glaube ich, überfordert. Ich glaube auch gerade deswegen, weil du es ja selber spielen musst. Weil du ja mit dieser Person jetzt, du hast diese Figur ja am Hacken, du bist ja diese Figur.
Ja, ist ja verrückt.
Ja, wenn die angegriffen wird, fühlst du dich ja auch angegriffen. Wie fandest du denn die Darstellerin der Abby, Kathleen Deaver?
Fand ich gut, fand ich schon sehr gut.
Die kanntest du auch nicht, ne?
Nee, es ist keine irgendwie, ich kenne nur Hannes Bender, das ist so ein Protagonist.
Der kommt später noch, der kommt am Ende reingeritten und und rettet alles und sieht aber genauso aus wie Pedro Pascal.
Aber das mit dem Protagonistenwechsel, stell dir mal vor, du gehst ins Theater, aber dann musst du nicht auf den Sitzplatz, sondern du gehst auf die Position von Hennes Bender auf der Bühne und musst dann witzig sein. Das wäre für die Leute auch mega krass.
Ja, vielleicht für den einen oder anderen wäre es vielleicht auch ganz gut oder ganz schön, wenn er mich nicht sehen müsste, aber da will ich gar nicht drauf hinaus.
Und dann gehst du rein und musst zum Mischpult. Weißt du, dass dein Leben immer reingeht in verschiedene Figuren. Du musst die spielen. Ob du willst oder nicht, morgen bist du Robert Habeck. Verstehst du? Ich meine ja nur.
Ja, da könnte ich mit leben. Ja, aber stell dir mal vor, du gehst in ein Comedy-Programm und der Typ auf der Bühne fragt dich, wo du herkommst oder was du beruflich machst und wie lange du mit der Frau zusammen bist. Und das geht den ganzen Abend so. Stell dir das mal vor. Das wäre doch, Wahnsinn.
Ja, dann sage ich, Hennes, jetzt hör auf, mir solche Fragen zu stellen.
Ich habe hier Geld bezahlt. Du musst die Gags machen. Ne? Das ist ja, ne? Also dieses Crowdwork, macht das mal schön zu Hause halt. Ne? Also ich wollte nur mal kurz sagen, dass die Catherine Deaver, die kannst du sehen in einem sehr, sehr schönen Film namens Booksmart. Das ist der Debütfilm von Regiedebüt von Olivia Wilde. Das ist ein ganz, ganz, ganz toller Film. Da ist sie ganz toll. Und es gibt noch eine Serie, die läuft auf Disney Plus, die heißt Dopesick mit Michael Keaton und da spielt sie auch eine Rolle. Also das sind wirklich, die haben da wirklich Schauspieler genommen oder vor allen Dingen auch Schauspielerinnen, die also diese Catelyn Deaver sollte, die Fans haben gesagt, das müsste eigentlich die Ellie sein. Das müsste die Ellie sein. Da haben die Showrunner aber gesagt, nee, die ist zu alt. Die ist einfach zu alt für die Ellie. Und auch da muss man einfach sagen, man begibt sich ja in die Hände der Leute, die diese Show schreiben und diese Show auch produzieren. Und HBO, die haben halt auch Game of Thrones gemacht und alle möglichen sehr, sehr hochpreisigen Sachen. Serien, in deren sehr viel geflucht wird, wo das F-Wort fällt, was ja bei anderen Sendern nicht erlaubt ist. Ne? Also da ist HBO schon ziemlich weit vorne.
Finde ich schwierig. Also F-Wort sollte man echt nicht benutzen. Also manche Leute singen sowas sogar. Nee, aber Spaß beiseite. Eine Frage, die mich interessiert. Weißt du, was auch richtig witzig ist? In dem Winter, als diese Serie rauskam, habe ich angefangen, so Pilze zu züchten im Keller. So Champignons und verschiedene, da kannst du so Kisten im Internet bestellen. Und ich habe hier so einen Bunker unter meinem Haus und da habe ich das angefangen. Und dann waren auch manche Leute echt irritiert. Das war aber ein Zufall.
Speisepilze,
genau. Und das funktioniert wahnsinnig gut. Ja. Und dann habe ich auch so einen riesengroßen Champignon so aus dem Keller geholt, weil ich das eine Zeit lang vergessen hatte. Und mein Nachbar, der eben das Spiel dann schon durchgespielt hat, der war echt so, hey, was geht denn jetzt ab bei euch mit dem riesen Pilz und so? Und der ist ganz paranoid geworden. Und jetzt frage ich dich, das würde mich tatsächlich noch interessieren, glaubst du, dass diese Serie aufgrund, dass es halt kurz nach Corona-Pandemie rauskam, dass dieses Thema irgendwie die Leute mehr gehuckt hat? Oder glaubst du, dass das auch vor 5 Jahren, vor 10 Jahren genauso funktioniert hätte?
Ich glaube, die Serie kam genau zur richtigen Zeit. Und der zweite Teil des Videospiels kam ja mitten in der Pandemie raus, wo die Leute zu Hause saßen und sehr, sehr viel Zeit hatten. Und der erste Teil kam 2010 raus. Und die haben sich dann sehr viel Zeit gelassen. Die Leute mussten ewig warten, also noch länger, als du jetzt auf die dritte Staffel warten musst. Und das hat natürlich was damit gemacht. Und es gibt ja diese Serien und bei The Walking Dead, was ja so eine richtige Zombie-Serie ist, da war die Prämisse irgendwann mal ausgelutscht. Da haben alle gesagt, okay, wir haben es jetzt gerafft, das sind Zombies, die müssen hier. Und dieses ganze Gesellschaftliche, wie arbeiten wir jetzt zusammen und so weiter, das interessiert uns alles gar nicht mehr. Aber dadurch, dass das The Last of Us jetzt zu Ende erzählt ist durch das Videospiel, habe ich da auch ein bisschen mehr Hoffnung. Aber es sind diese Serien, die uns in der Pandemie natürlich auch ein bisschen den Spiegel vorgehalten haben. Wir haben Serien gesehen, die uns abgelenkt haben, die uns erfreut haben, wo wir Spaß hatten. Und dann gab es Serien, wo man sagte, oh, da sind jetzt noch andere da draußen, die machen sich gerade ähnliche Gedanken wie ich oder halt andere Gedanken. Es gibt noch eine andere Serie, die ich dir auch nochmal und euch auch nochmal da draußen, ich weiß, ich rede immer drüber, aber es ist wirklich eine tolle Serie, die heißt The Leftovers. Da geht es darum, dass in unserer Welt auf einmal ein Plop gibt und Menschen verschwinden, die sind einfach weg. Also ein Fünftel der Menschheit ist weg. Das ist so wie bei Marvel der Schnipp von Thanos. Hast du auch nicht gesehen, egal. Auf jeden Fall es wird auch nie erklärt, warum die weg sind. Auf jeden Fall wird nur gezeigt, was mit einer Gesellschaft passiert. Und da gibt es dann auch Sekten. Dann gibt es dann auch einen Kult. Und dann gibt es Leute, die sich verschanzen. Und alles das, wo die Gesellschaft wirklich an ihre Grenzen gerät. Und das ist uns natürlich in der Pandemie natürlich auch passiert, gerade uns Künstlern auch. Also wir haben ja auch ein paar Leute auch einfach verloren. Und die die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Machen wir jetzt, streamen wir uns jetzt einen Wolf oder machen wir hier Autokino-Auftritte? Das habt ihr bestimmt ja auch gemacht, solche Sachen.
Wir haben alles gemacht.
Ja.
Ja, also du würdest sagen, es war die richtige Serie zur richtigen Zeit und auch das Spiel schon. Ja, ich habe auch gedacht, es ist schon die Pandemie, aber in hart so, war für mich irgendwie, ich dachte so ein bisschen in dieser, wo man noch in dieser Aufarbeitungsphase war, weißt du, was war denn da los, sich eine Serie anzugucken, wo du sagst, okay, das wäre jetzt eigentlich schon ein bisschen krasser, wenn die infizierten Leute binnen Stunden zu einem Pilz werden, dich töten wollen. Also so von wegen, mach mal halblang. So irgendwie, das war jetzt nicht so, hör auf zu jammern, das könnte härter sein.
Oder noch schlimmer, wenn diese infizierten Pilzwesen jetzt auf einmal ins Internet gehen und irgendwelche Sachen posten.
Ja, das wäre
noch schlimmer gewesen eigentlich.
Zum Glück gab es ja dann keinen Strom mehr dann, ne?
Das wäre kaum, ja, zum Glück, ja. Aber was ich zum Beispiel auch so toll fand, ich bin ja immer auch jemand, ich versuche immer darauf zu achten, wie jetzt diese neuen Serien auch mit dem Thema Diversität umgehen. Also das ist ja manchmal auch ein bisschen erzwungen. Aber hier ist es so, es ist ja völlig scheißegal, ob da jetzt jemand asiatisch ist oder schwarz ist oder Frau oder Mann. Man ist ja wirklich gezwungen, zusammenzuarbeiten. Das gibt einem ja auch so ein bisschen so ein Gefühl, wo man denkt so, nee, wenn es hart auf hart kommt, wird es auch so sein müssen.
Ja, okay, stimmt. Finde ich zum Beispiel auch einen guten Aspekt, weil ich finde, wenn du so random genau immer alle zusammenwürfelst, zack, du gewöhnst dich halt einfach dran. Da kommt die schwarze Frau, genau, asiatischer Mann, Lesbe von links, nicht-binärer Mensch von rechts, Zombie, weißt du so, von wegen alle. Nein, ich finde, außer Zombie.
Zombies von unten aus dem Boden.
Zombie von uns.
Von unten.
Und dann denkt man auch nicht, oh, jetzt haben sie hier eine Quirtenfrau reingeschrieben in die Armee, weil irgendwie alle Frauen voll die brutalen Fighter sind, wenn es ums Letzte geht. Und dann, das finde ich tatsächlich auch so einen schönen Gewöhnungseffekt, dass man denkt, okay, wenn es heißt Mensch gegen Pilz, dann fängst du jetzt nicht an mit, ey, bist du überhaupt in Süddeutschland geboren?
Moment, kommst du aus Ulm oder aus Neu-Ulm? Da müssen wir vorher sprechen, bevor wir gegen die Zombies.
Also da chill ich lieber noch mit einem Pilzmonster, bevor ich mit einem Bayer frühstück. So.
Schönen Gruß nach Bayern, alle, die uns in Bayern hören, natürlich. Suchtpotenzial spielt übrigens auch ab und zu in Bayern.
Ja, wir spielen in München immer, kommt vorbei.
Ja, kommt vorbei.
Aber ich meine, ich finde einen schönen Aspekt, muss ich sagen. Und ich finde auch die, wie sie damit umgehen, dass eben Alter, Geschlecht und so nicht so eine Rolle spielt, finde ich auch gut. So von wegen einfach Gewalt ist entscheidend. Mhm. Die Waffe.
Was du jetzt zum Beispiel nicht weißt, ist, dass die zweite Folge, die ich übrigens aus Versehen, zweite Folge, zweite Staffel, die ich aus Versehen zuerst gesehen habe. Ja, ich habe die erste Folge nicht gesehen.
Oh nein.
Ja, das ist ja total krank. Und ich glaube, es liegt an diesem scheiß Wow-Oberfläche. Ja, dass ich das irgendwie überskippt habe. Auch kann auch meine eigene Doofheit sein. Ich habe auf jeden Fall die Folge, ja, also die Angriffsfolge und die Folge, in der Joel stirbt. Die habe ich zuerst gesehen und ich dachte, wie wollen sie das toppen? Wie wollen sie das schaffen? Und diese Folge, das, was da passiert, das passiert nicht im Videospiel.
Ach.
Und da muss ich sagen, Leute, bei aller Kritik, ja, guckt euch das doch nochmal an. Das war ja, das kommt ja der Schlacht von Helmsklamm in Herr der Ringe nah oder irgendwelchen Sachen aus Game of Thrones. Und da wo ich sage, das ist doch ein Film, was ich hier gerade sehe. Das hat doch mit normalem Fernsehen jetzt überhaupt gar nichts mehr zu tun.
Ja klar, also der Aufwand und die Ausstattung und alles, das ist irre. Also deswegen macht es ja auch Bock, die in die Welt halt einzutauchen. Und ich finde halt das ist das, was mich am meisten begeistert. Auch diese Bilder, wenn du überlegst, da 20 Jahre kein Mensch in der Stadt lebt, was passiert dann? Und klar, die Zootiere, die rumlaufen und so, das ist echt, das ist richtig gut gemacht. Und daher, das beflügelt auch die Fantasie. Ich zum Beispiel habe daraufhin auch angefangen, an einem Stück zu arbeiten zu dem Thema. Ist noch ein bisschen secret, aber kommt dann gegebenenfalls in Hamburg raus, also inspiriert von dieser ersten Staffel, weil mich auch diese ganze Thematik so fasziniert hat.
Ach, das ist ja so, also wird das in eurem neuen Programm dann sein?
Nee, also ein richtiges Theaterstück.
Es wird ein Theaterstück, du machst The Last of Us als Musical, sozusagen.
Quasi, nein, also aber schon ein bisschen abstrakter, aber es hat, also ich, solange, bald ich dann drüber sprechen kann, werde ich es dir dann natürlich erzählen und das ist doch...
Oh, das ist ja super.
Und weißt du, was mich auch noch die ganze Zeit gefragt habe, wenn die da so das so anzünden, dass so eine Riesenhalle mit den ganzen Pilzmonstern so brennt, glaubst du, es riecht dann nach gebratenen Champignons?
Das kann ich mir, ja, das könnte auch sein, ja, doch, durchaus. Also das wäre eine große, große, große Pizza Fungi.
Und könnte man die auch essen?
Ja,
wenn du jetzt der große böse Pilzmonster, der am Ende so rumläuft immer, ja? Okay, wenn der dann endlich tot ist, ja, und wenn du den in Scheiben jetzt lecker angebraten, Olivenöl, ein bisschen Knoblauch, das ist doch ein Pilz. Der Mensch kann auch einen Pilz essen.
Ariane, ich habe, glaube ich, darüber noch nie so nachgedacht. Ich meine, die Pilze, die ich...
Ja, und das möchte ich dir noch auf den Weg
mitgeben. Ja, also die Pilze, die ich ab und zu mir nehme, die sind auch sehr, sehr lange getrocknet auch und so, ja. Das passiert dann auch schon mal. Dann,
nö, du kannst ja frische Pilze, du kannst dir hier was, einen schönen Zitronensaibling, kannst du dir direkt abmachen, in Streifen anbraten in der Pfanne, super lecker. Super viel Proteine. Der Pilz ist ja weder Pflanze noch Tier, das heißt, es ist eine eigene Spezies und hat ja diesen eigentümlichen Geschmack. Ich frage mich nur, vielleicht auch an deine Community da draußen, glaubt ihr, man kann theoretisch das Pilzmonster braten?
Das ist ja, oder ist das Kannibalismus? Ich weiß es nicht, wenn das ja auch ein Mensch ist.
Du meinst, weil der Pilz erst den Menschen, ja gut.
Was war zuerst,
okay, da hast du recht.
Der Pilz oder das Pilz?
Ja, aber wenn du so eine Scheibe, aber die kommen auch nie auf die Idee. Ich meine, die haben ja auch mega Hunger. Die einen, da gibt's ja auch Kannibalen, die dann schon wieder Menschen fressen. Da denke ich mir, würde man nicht eher auch sagen, ich schneide mir vom getrockneten Pilz eine Scheibe ab.
Also von mir kannst du dir aber ein Stück abschneiden. Von dem kannst du dir ein Stück abschneiden. Von dem da vorne, der jetzt aus der Erde rauskommt. Der große Endgegner-Pilz-Typ da. Ne?
Ja, das ist oder dass du so erst mal ein kühles Pilz in der...
Doch so.
Solche Gags werden
ich,
ja auch...
Ich glaube wirklich, weil du auch sagst, immer der Realismus ist so hoch. Einfach, ne, dass man sieht, wie die Städte kaputt gegangen sind und auch wie es ganz am Anfang erklärt wird, wenn du da John Hannah siehst in den 60er Jahren, der erzählt, was mit Pilzen passieren kann. Das basiert ja auf wirklichen Untersuchungen, dass sowas, ne, Pilze, ein Pilzbefall im Haus und so weiter, Schimmel, das hat man ja, das gibt's ja wirklich. Was passiert,
ja, wenn das die Biologen sagen auch, das ist nicht so abgefahren, wie das klingt für den Normalbürger. Die sagen, das ist so rein theoretisch schon möglich. Mhm. Da habe ich nämlich die Ohren gespitzt.
Ja.
Und weißt du, was ich gerne sehen würde? Last of Us Europa-Version.
Okay, wie würde das dann aussehen? Oder wo würde das spielen?
Nee, also das halt einfach, ja, Paris, London, weißt du, dass man solche Städte, Berlin,
ja,
also dass sie von der Kulisse her, jetzt, weil das, die, eigentlich muss es ja auf allen Erdteilen, sie erzählen ja auch, die ganze Welt ist befallen von diesen,
hier
ist der Cordyceps. Also praktisch, was passiert parallel? Da könnte man doch noch ein paar Staffeln machen, wie welche losgehen. In Stockholm gehen die los und müssen nach Rom.
The Last of Us Europe. Tour of Europe. Sowas in der Richtung.
The Final Countdown.
Es gibt
von Europe.
Es gibt, nee, bitte nicht. Nein. Dann lieber Carrie von Europe. Aber es gibt übrigens ein sehr, sehr schönes, das könntest du dir auch nochmal angucken auf YouTube, einen sehr schönen Saturday Night Live Sketch, wo Pedro Pascal den Super Mario spielt. Ein Mashup aus Mario Kart. Und The Last of Us, wo es dann auch nämlich auch einen Pilz gibt, nämlich den Toad. Ne? Und das ist,
ach Gott,
das ist sehr, sehr schön gemacht. Das könnte man, da hat einer vielleicht schon mal drüber nachgedacht. Aber ich finde, du bist ja auch ab und zu im Ruhrgebiet. Achte mal das nächste Mal drauf. Es gibt Ecken im Ruhrgebiet, die sehen jetzt schon so aus wie Seattle in The Last of Us. Also da ist schon wirklich.
wo du dich dann in so eine Lagerhalle nicht reintraust, weil du denkst, ey, da höre ich komisches Geräusch. Klick, klick.
Ja, doch. Also wenn dann bei uns im Ruhrgebiet auf jeden Fall. Aber ich musste auch jetzt bei der letzten Staffel auch noch mal an dich denken, weil es gibt ja diese wunderbare Szene, wo sie in das Musikgeschäft reingehen.
Ja, das war...
Wo dann die Bob Marley-Platte... Und als ich diese ganzen verwaisten Instrumente gesehen habe, habe ich gedacht so, oh mein Gott, mir bricht jetzt hier wirklich das Herz. Aber das ist ja genau das, was passiert. Das ist ja genau das, was passiert, dass nach einem Krieg, ja, dass du dann in irgendwelche verwüsteten Städte reingehst und dann siehst, gehst du in Läden rein und denkst so, hier war ein Ort, wo Menschen zusammengekommen sind, wo was Schönes hätte entstehen können. Und dann findet sie diese Gitarre, die zum Glück in diesem Koffer drin war und holt die raus. Das kannst du bei einem Videospiel übrigens auch machen. Du kannst da auch Gitarre spielen, indem du die richtigen Knöpfe drückst.
Ah, geil. Ja, und ich finde auch, als dann an einer Stelle auch, der Joel baut sich ja diese Gitarre, restauriert die doch da so mit Knochen oder so von Menschen, fand ich auch stabil. Und dann, als er sich dann hinsetzt, hier stimmt und anfängt, dann denke ich mir, okay, jetzt bin ich auch mal gespannt, jetzt kann was Schlimmes passieren, dass ich sofort abschalte. Aber genau richtig, finde ich, wie er so, ja, er singt ja jetzt nicht voll geil, weißt du, es wäre auch krass, wenn er jetzt so voll Musical-mäßig singen würde, so, oder so Opera. Nein, er singt so schlapp, aber mit Emotion, er spielt so ein bisschen crampy, dachte ich mir, ah, genau so spielst du halt, wenn du 20 Jahre keine Gitarre in der Hand hattest, aber irgendwie noch Bock hast. Und dann dachte ich mir, das genau, da, sie treffen da oft genau das richtige Maß, finde ich sehr schön.
Das finde ich auch. Das hat mir auch unheimlich gut gefallen, wie überhaupt diese ganze Serie und auch die ganzen Nebendarsteller, die Folge mit Joe Pantoliano, mit dem nicht Edward, Eugene, dem Mann der Psychiaterin von Catherine O'Hara gespielt.
Ach Gott, ja.
Unfassbar.
Das ist auch hart.
Und auch diese Folge 3 in der ersten Staffel mit Nick Offerman, mit dem Pärchen, wo ich dann auch gefragt habe, ist das im Videospiel drin? Da sagte, nee, das ist nur so, das wird nur erwähnt. Es gibt einen Brief, den du findest, und da steht das drin. Und dass sie gesagt haben, nee, wir haben hier eine Serie, wir haben Zeit, wir nehmen uns jetzt die Zeit für eine Folge und erzählen die Geschichte dieser beiden Menschen. Und am Ende ist es scheißegal, ob die schwul waren oder ob das Mann oder Frau waren oder Frau und Frau. Es ist total, es ist einfach eine unglaublich gut erzählte Liebesgeschichte in dieser total kaputten Welt.
Absolut, die hat mich auch, das war richtig heartwarming, diese Folge. Und ja, wie gesagt, in der zweiten Staffel habe ich jetzt wirklich viel geflucht. Ich bleib aber dran. Ich weiß nicht, also ich habe halt nachgeschaut, ob es eine dritte gibt. Ja, sicher, das ist ein krasser Cliffhanger natürlich.
Ja, natürlich. So. Natürlich,
und dann dachte ich mir, na gut, ich zieh's schon noch durch. Aber Leute, jetzt müsst ihr habt was gut zu machen bei mir. Weißt du schon, wann die rauskommt? Wieder 2 Jahre? Wann machen wir den nächsten Podcast? Oh.
Dazwischen reden wir nochmal über Bohemian Rhapsody, nochmal über den Film.
Ah ja, richtig.
Und da müssen wir auf jeden Fall machen. Das wird auch noch länger werden, aber ich glaube, dass es nicht mehr so lange dauern wird. Ich glaube, spätestens in einem oder in 2 Jahren wird es passieren, weil ich glaube, dass die jetzt, das Problem ist ja immer bei sehr, sehr jungen Schauspielern und Schauspielerinnen, ist, dass die ja irgendwann mal, so wie bei Stranger Things, da passt du nicht auf und auf einmal sind das Erwachsene, ja. Und das hast du jetzt bei Bella Ramsey zum Beispiel jetzt nicht, ja, die ist, da kann man sagen, die ist jetzt eine junge, erwachsene Frau, die wird sich jetzt nicht mehr so viel verändern. Das ist immer so das Problem mit Kinderdarstellern oder mit Jugenddarstellern. Deswegen nehme ich auch stark an, dass die da schon wahrscheinlich sowieso schon dran sind, und deswegen kann es sein, dass es nächstes Jahr, aber ich kann dir das jetzt nicht sagen, was HBO da
vorhat. Ja, okay, verstehe.
Aber das ist kommen wird.
Ich dachte mal, du bist so gut informiert. Ich dachte halt, du bist ein Experte, aber schade, ja. Ich bist halt auch, kennst dich halt gar nicht aus.
Das mache ich eigentlich nie. Also ich bereite mich eigentlich nie vor.
Ja, merkt man. Auf die Sachen. Wirklich schade.
Überhaupt ganz schlecht. So, liebe Ariane, das war ein sehr interessantes Gespräch. Vor allen Dingen wirklich mal von dieser Seite mal das zu hören und auch zu sehen von jemandem, der überhaupt keine Ahnung hat von dem Videospiel, der auch, wie gesagt, das ist mir auch alles egal.
Du, wenn du mal jemanden brauchst, der überhaupt keine Ahnung hat, dann ruf mich jederzeit an. Da bin ich einfach für dich da. Und in ganz vielen Bereichen habe ich gar keine Ahnung. Also da gibt's ein Füllhorn an Ahnungslosigkeit. Aber ruf mich nie an zum Thema Musik oder zum Thema Musical oder Theater, weil da habe ich fucking viel Ahnung. Und dann zerschmetter ich dein Halbwissen binnen Sekunden.
Aber wenn du nicht so gebrannt hättest durch diesen Tweet, wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, mit dir drüber zu sprechen. Das heißt, diese Serie muss ja irgendwas mit dir gemacht haben, was
absolut
besprechenswert war und auch immer ist. Liebe Ariane, ihr seid unterwegs, demnächst mit einem Best-of-Programm, ist das richtig?
Es ist korrekt. Im Herbst ist die Gruppe Suchtpotenzial mit dem Programm Hitstorm, nicht zu verwechseln mit Shitstorm, unterwegs in allen wichtigen Städten Deutschlands ab Herbst 25, kommt vorbei, Musik und Comedy vom Feinsten und irgendwann auch das Zombie im Stück in Hamburg, da sage ich dir dann auch nochmal Bescheid. Da kannst du dann natürlich auch mal richtig abhaten dann. Das war die größte Scheiße.
Das warten wir mal ab.
Das also sehen wir dann noch.
Sehr, sehr, sehr gut gesonnen. Nur mal ganz kurz, Hitstorm, das ist jetzt ein Best-of-Programm. Sind da auch ein paar neue Sachen?
Ja, es ist so eine Mischung. Es ist so die geilsten Sachen aus 4 Programmen. Also wir haben ja mittlerweile wirklich schon 4 Programme. Wir machen das 12 Jahre. Mhm. Vor allem aus den ersten 3, weil das 4. haben wir jetzt gerade gespielt. Und natürlich noch ein paar neue Sachen. Also so ein bisschen der geile Scheiß von früher und der heiße Scheiß von heute. Könnte schon ziemlich geil werden. Also ich habe ein sehr gutes Gefühl.
Ihr hättet das Programm auch der heiße Scheiß nennen können, wenn mein Podcast nicht so heißen würde.
OMG, das wäre natürlich gedoppelt. Also dann nennen wir es einfach Hitstorm. Ach, ist eh schon aufs Plakat gedruckt. Schon fertig. Ach,
Mist, so ein Mist. Also auf jeden Fall, Ariane Müller und Julia Gameth Martin sind wieder unterwegs und es war mir eine Freude, Ariane, mit dir über The Last of Us zu sprechen. Das war ganz toll.
Sehr gerne.
Bald demnächst wieder Backstage irgendwie zwischen oder an irgendwelchen Bahnen Bahnhöfen und wie gesagt.
Oder betrunken vor dem Hotel in Hamburg.
Oder so und die Leute sagen, und die Sonne geht auf und sagen, ich glaube, wir müssen jetzt langsam mal reingehen. Und es ist sehr, sehr, sehr schön, mit dir abzunörden, liebe Ariane. Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch und lieben Gruß an Julia.
Ich danke dir.
Und einen lieben Gruß an Ulm. Bis die Tage. Tschüss.
Liebe Grüße und öfter mal eine Pilzpfanne essen.
Das war der heiße Scheiß. Von und mit Hennes Bender. Musik Tom Steinbrecher. Schlagzeug Mark A. Nathaniel. Ansage Henrike Tönnes. Absage auch Henrike Tönnes. Bis die Tage.
Liebe Grüße und öfter mal eine Pilzpfanne essen. Tschüss.
Ja, das wollte ich jetzt sagen. Du bist wirklich vom Fach, Fräulein. Das muss ich echt sagen. Jetzt hatte ich mir das aufgehoben und dann versaust du mir die Absage. Das ist...